Guten Morgen, ihr Lieben, auch von meiner Seite. Ja, es gibt wahrscheinlich kaum ein besseres Lied, zumindest in unserer Liederauswahl, das diese Predigt so gut einleiten könnte, dass wir vor Ehrfurcht vor Gott stehen und uns aus Gnade ihm nahen dürfen. Und so möchten wir heute weitergehen in unserer Reihe im Buch Exodus und haben eine interessante Sache vor uns, nämlich die Frage uns zu stellen, wie können wir einem heiligen Gott begegnen? Und was uns dabei begegnen wird, ist, dass Gott seinem Knecht Mose durch einen brennenden Dornbusch begegnet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist Feuer immer faszinierend. Es ist einerseits faszinierend und wir freuen uns daran und andererseits ist es gefährlich. Einerseits wollen wir nah beim Feuer sein und es wird nie langweilig, in diese Feuerflammen hineinzuschauen. Und auf der anderen Seite, wenn wir zu nah kommen, dann werden wir verbrannt. Auf der einen Seite ist Feuer sehr praktisch. Wir können unser Gebäude damit heizen. Viele beheizen ihr Wohnzimmer vielleicht damit und können es gleichzeitig anschauen und es genießen. Aber wenn man dem Feuer zu nahe kommt, dann verletzt man sich. Und heute wollen wir uns anschauen, wie Mose selbst Gott begegnen darf und wie Gott sich ihm offenbart durch diesen brennenden Dornbusch und gleichzeitig ein Problem für uns besteht. Und möchten uns fragen, wie können wir heute einem heiligen Gott begegnen? Und lasst uns auch dazu das Kapitel 3 von 2. Mose aufschlagen und einige Verse lesen. 2. Mose Kapitel 3, ich lese ab Vers 1. Und Mose weidete die Herde Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes, an den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch und er sah und siehe, der Dornbusch, er brannte im Feuer und wurde nicht verzehrt. Und Mose sprach, ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Und als der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, da rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher herzu. Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes, das in Ägypten ist. Und sein Schreien wegen seiner Treiber habe ich gehört, denn ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Hand der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter und der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Hevititer und der Jebusiter. Und nun siehe, das Schreien der Kinder Israel ist vor mich gekommen und ich habe auch den Druck gesehen, womit die Ägypter sie drücken. Und nun geh hin und ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel aus Ägypten führst. Amen. Wir möchten uns heute genauer anschauen, anhand von diesem Text, was es bedeutet, einem heiligen Gott zu begegnen. Und das ist deshalb wichtig, weil jeder Mensch, der lebt in diesem Universum, auf dieser Welt, irgendeinmal vor diesem heiligen Gott stehen wird. Wir können diese Frage vielleicht ein Stück weit hinausziehen, aber der Moment wird kommen, wo wir diesem heiligen Gott begegnen müssen. Und Gott hat uns diesen Text hier gegeben in 2. Mose, damit wir uns bewusst werden und darüber nachdenken können, bin ich bereit, einem heiligen Gott zu begegnen? Bin ich bereit, vor diesen heiligen Gott zu treten? Und so möchten wir uns zunächst ansehen, dass Mose auf diese Begegnung mit Gott vorbereitet werden musste. Gott ist bereit, sich diesem Mose zu offenbaren. Wir bekommen einen Einblick darauf, wer Gott ist und was Gott tut und tun will. Aber gleichzeitig bekommen wir auch einen Einblick in das Herz des Menschen, in das Herz von Mose. Wie reagiert er, als er vor diesem heiligen Gott steht? Aber das passiert nicht so früh in seinem Leben. Mose muss 80 Jahre lang auf dieser Welt leben und warten. 80 Jahre Vorbereitung auf diese Begegnung mit Gott. Aus der Predigt von Stephanus in Apostelgeschichte 7 wissen wir, dass Mose im Alter von 40 Jahren aus dem Palast kam, um nach seinen Brüdern, nach den Hebräern zu sehen und dort dann letztendlich auch einen Ägypter erschlug und fliehen musste mit 40. Weitere 40 Jahre später, berichtet uns ebenso Stephanus, ist er immer noch ein Hirte bei seinem Schwiegervater. Wir können also sagen, Mose ist 80 Jahre alt, bis er Gott auf diese Weise begegnen darf. Gott musste Mose 80 Jahre lang vorbereiten, bis er bereit ist, von Gott gebraucht zu werden, um sein Volk aus Ägypten hinauszuführen. Und er muss lernen zu warten. Das Erste, was er lernen muss, ist zu warten. Gott gibt ihm diese Lektion in seinem eigenen Leben. Mose versucht aus seiner eigenen Hand den Hebräern zu helfen und muss jetzt 40 Jahre länger warten, um Gott zu begegnen. Und vielleicht ist das so auch immer wieder in unserem Leben. Wir wollen das Richtige tun, wir haben gute Gedanken dabei, aber wir tun es ohne Gott. Wir versuchen, die Dinge unseres Lebens anzupacken, aber wir tun es ohne Gott und wir scheitern und wir versagen. Und Gott lässt uns dann immer wieder neu warten, damit wir lernen, dass wir auf ihn hoffen müssen. Damit wir lernen, dass alle Dinge von ihm kommen und wir sie von ihm erwarten müssen. Und ich weiß nicht, wie oft Mose da saß mit seinen Tieren auf dem Feld und darüber nachgedacht hat, was passiert ist. Darüber nachgedacht hat, wie weit er abgestürzt ist in seinem Leben. Ob er dachte, je wieder zurückzukehren an diesen Ort, aber Gott ließ ihn warten. Und dieses Warten würde jetzt bald für Mose ein Ende haben. Und manchmal schauen wir vielleicht in unser Leben und sagen, warum sind bestimmte Dinge in meinem Leben nicht früher passiert? Warum habe ich erst zu Gott gefunden, zu einem späten Zeitpunkt meines Lebens? Warum habe ich all diese schlimmen Dinge vorher erleben müssen? Warum passieren mir Dinge in meinem Leben und Gott lässt auf sich warten? Gott tut diese Dinge aus einem gewissen Grund. Und manchmal mögen wir uns verlassen fühlen und mögen uns auch beim Bibellesen so anfühlen, als ob diese Worte leer wären. Aber immer wieder erzieht Gott uns in dieser Hinsicht, um uns das Warten beizubringen, damit er uns später sichtbar begegnen kann. Manchmal müssen wir warten, damit wir Gott so sehen können, wie er ist. Aber Mose musste auch etwas anderes lernen, und zwar er musste lernen, einen Dienst auszuüben. Wir lesen, dass er die Herde seines Schwiegervaters hütete. Und wenn wir das auf diese natürliche Lebensweise des menschlichen Lebens betrachten, dann würden wir sagen, das Leben von Mose fing richtig gut an. Es fing richtig gut an, zumindest nachdem er gerettet wurde als kleines Baby. Er entrann dem Tod als Baby, wurde in den Palast aufgenommen, er wurde adoptiert und ein Prinzensohn. Und irgendwann macht er diesen einen Fehler. Diesen einen Fehler, der sein ganzes Leben lang verändert. Er muss fliehen. Es wird nach seinem Leben getrachtet. Er ist ein Mörder. Wo ist jetzt sein Reichtum? Wo ist jetzt seine Ehre? Wo ist jetzt dieser große Name von ihm? Alles ist weg. Er hat alles verloren. Und er arbeitet sich nicht hoch, sondern er bleibt in dieser unteren Schicht eines Hirten. Er gründet eine Familie im Ausland und hütet diese Herde seines Schwiegervaters. Und wir merken, Mose musste etwas ganz anderes lernen. Gott wollte ihm beibringen, dass er keinen Prinzensohn braucht. Keinen, der das Zeug hat zu einem König, sondern er braucht einen Hirten. Und dieses Hirte sein muss er 40 Jahre lang erlernen, nachdem er eigentlich so einen hohen Stand hatte. Und Mose musste lernen, erst demütige Wege zu gehen, damit er bereitet wird für diese große Aufgabe, die Gott ihm geben wollte. Er musste in diesen kleinen Dingen treu werden als Hirte seines Schwiegervaters 40 Jahre lang und wurde dann von Gott in dieser Zeit zubereitet, damit er Gottes Volk aus Ägypten herausführen kann. Und manchmal bewegen sich in unserem Leben Dinge nicht so gut. Manchmal schauen wir in unser Leben hinein und sagen, ja, irgendwie läuft es einfach nicht mehr. Ich erlebe Enttäuschungen, ich erlebe Rückschläge, ich erlebe Zeiten, die schwer für mich sind. Und wir wissen nicht, warum das so ist. Und es fühlt sich mehr an wie einfach das persönliche Versagen und der Lauf meines Lebens. Aber wir wissen nicht, ob Gott genau diese Dinge will in unserem Leben, um uns vorzubereiten, um uns zuzubereiten, um uns Dinge anvertrauen zu wollen. Und wir müssen durch diese Lektion hindurch, wir müssen sie lernen. Wir müssen durch diese Dinge hindurch laufen und wandern, damit wir lernen, was für ein Gott wir haben. Und vielleicht sind wir manchmal noch gar nicht bereit, diesem einen Gott zu begegnen, auf diese Weise, wie er sich uns zeigen will, bis wir zubereitet sind. Bis wir zubereitet sind. Die herrlichsten Erkenntnisse meines Lebens über Gott selbst habe ich entweder in oder nach schweren Stunden meines Lebens lernen dürfen. Und sicher können viele auch davon ein Zeugnis geben. Und wir sehen es an Mose, er musste vorbereitet werden. Aber dann begegnet er einem heiligen Gott. Mose ist unterwegs mit seinem Vieh am Berg Horeb und er sieht dort den Engel des Herrn in einer Feuerflamme. Und er beschreibt dann oder versucht es zu beschreiben, das Feuer brennt zwar irgendwie, da ist eine Flamme, aber der Dornbusch verbrennt nicht. Das, was er sagt, ist so schön. Ich wünsche mir das den ganzen Winter in meinem Wohnzimmer. Der Kamin brennt, aber es verbrennt nicht. Das Feuer ist da und es wärmt und es ist toll, aber ich muss niemals hinuntergehen, um neues Holz zu holen. Das sieht er hier und er sieht den Engel des Herrn in dieser Feuerflamme. Und die Frage ist hier, wer ist dieser Engel des Herrn? Es kommt immer wieder auf und Mose nennt ihn hier auch so. Es kann kein gewöhnlicher Engel sein, weil dieser Engel selbst beansprucht, Gott zu sein. Er spricht Worte Gottes aus der ersten Person und er sagt nicht, der Gott deiner Väter hat mich geschickt, sondern er sagt, ich bin der Gott deiner Väter. Ich bin der Gott Abrahams. Und die Bibel erzählt an vielen Stellen des Alten Testaments von mehreren Malen vom Engel des Herrn. Es ist also, wie es scheint, eine Erscheinung Gottes. Und gleichzeitig wissen wir, wenn wir ein bisschen weiterlesen, dass Mose selbst Gott bittet, sein Angesicht sehen zu dürfen. Er sagt, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen, lass mich dein Angesicht sehen. Dann heißt es, 2. Mose 33, Vers 20, Gottes Antwort, und er sprach, du vermagst nicht mein Angesicht zu sehen, denn nicht kann ein Mensch mich sehen und leben. Was Gott damit sagen will, ist, kein Mensch kann Gott sehen, ohne sofort sterben zu müssen. Und Jesus selbst sagt es auch in Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, hat ihn kundgemacht. Niemand hat Gott jemals gesehen. Jeder, der Gott sieht, und das macht Jesus auch in seinem Leben sehr deutlich, sieht Gott nur durch den Sohn, weil der Sohn den Vater offenbart. Also das lässt uns einerseits darauf schließen, dass der Engel des Herrn Jesus selbst ist, bevor er endgültig Mensch wurde. Im Neuen Testament finden wir den Engel des Herrn nicht mehr. Also je da im Alten Testament, wo Menschen Gott gesehen haben in Form des Engels des Herrn, gehen wir davon aus, dass damit Jesus gemeint ist. Der Sohn und nicht der Vater und Jesus selbst, der noch Gott ist. Und Mose merkt, wie das ein Ort der Heiligkeit ist und wir fragen uns, was bedeutet es? Was bedeutet Heiligkeit? Was stellst du dir vor unter Heiligkeit? Hier entsteht für Mose so ein ganz gewisser Eindruck. Gott hat etwas, das Mose nicht hat. Gott ist jemand, der Mose nicht ist. Gott ist heilig, unfassbar heilig, unglaublich heilig. Es gibt gewisse Eigenschaften Gottes, die wir irgendwie auch in einer Form besitzen können, Zwar immer in einer unvollkommenen Art und Weise, aber wir können es ein Stück weit nachempfinden, wie Gott ist. Zum Beispiel kann Gott oder ist Gott treu und wir können auch in gewisser Form treu sein. Viele schaffen es, eine Zeit der Ehe zu überleben und Treue hier wirklich auszuleben oder es zumindest nachzuempfinden. Wir sehnen uns nach Treue, wir verstehen, dass das etwas Gutes ist. Wir sehen, dass Gott Liebe ist und in einer gewissen Form, auch wenn das immer mit unserer Selbstsucht und unserem Egoismus irgendwo vermischt wird, können wir nachempfinden, dass auch wir Liebe haben können. Gott ist barmherzig und auch wir können barmherzig sein, indem wir anderen Menschen helfen, die in Not sind. Aber nicht so, wenn wir über die Heiligkeit Gottes nachdenken. Dann müssen wir sagen, nein, ich kann das nicht nachempfinden. Ich bin so nicht. Ich habe das nicht in meinem Leben. Und Mose merkt das. Und er sieht diese Heiligkeit Gottes. Und das ganze Umfeld, wo er Gott begegnet, verändert sich. Es bleibt nicht gleich. Da, wo Gott ist, wird alles geheiligt. Alles gehört ihm. Und manchmal sehen wir und machen leider dabei den Fehler, wir sehen dann Gottes Wesen als eine Reihenfolge von Eigenschaften oder Attributen und würden sagen, okay, Gott ist gnädig und Gott ist barmherzig, Gott ist allwissend und außerdem ist Gott noch heilig. Aber hier macht die Bibel einen großen Unterschied. Heilig ist nichts, was wir einfach einer Liste von Eigenschaften über das Wesen Gottes hinzufügen könnten, weil heilig am allermeisten beschreibt, was Gott ist. Es ist etwas, das allem anderen vorausgeht. Wir können Heiligkeit eigentlich mit Göttlichkeit übersetzen oder ersetzen. Wenn wir über Heiligkeit nachdenken, dann denken wir oft an Reinheit, an Sündlosigkeit. Aber das ist vielmehr in der Heiligkeit ein untergeordnetes Thema. Das ursprüngliche Wort von Heiligkeit bedeutet Absonderung. Es wurde auch immer wieder übersetzt mit Schneiden oder Trennen. Gott ist weit, weit weg von uns. Gott ist viel höher, als wir es sind. Gott ist abgesondert, er ist über allem. Und nichts, nichts, was wir wiederfinden in dieser Welt, in diesem Universum, ist Gott gleich. Er ist der Schöpfer, er hat alle Dinge erschaffen. Und es ist nicht so wie bei einem Geschöpf zwischen uns und Gott. Das beschreibt seine Heiligkeit. Es ist eine unglaublich riesige Distanz, die wir nicht überwinden können, weil er so heilig ist. Weißt du, das Besondere an der Heiligkeit ist? Auf der einen Seite verstehen wir, was heilig ist. Und irgendwie ist es anziehend für uns. Irgendwie fühlen wir uns zu diesem heiligen Gott angezogen. Mose, er sieht diesen brennenden Dornbusch von ferne. Und es zieht ihn an. Er will es sehen. Er will ihm nahe kommen. Und auf der anderen Seite, je näher wir einen Blick auf diese Heiligkeit bekommen, umso beängstigender wird das für uns. Umso mehr Furcht entsteht für uns, weil wir nicht heilig sind. Weil wir nicht einmal anständige Worte finden, diese Heiligkeit Gottes beschreiben zu können. Und Tom hat es vorher vorgelesen, Jesaja, als er diese Heiligkeit Gottes sieht und die Engel hört, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Gott ist im höchsten Maß heilig. So heilig, dass wir es nicht mal verstehen können oder begreifen können, aber es ist einerseits wundervoll und auf der anderen Seite völlig beängstigend für unser eigenes Leben. Und diesem heiligen Gott begegnet jetzt Mose. Er sieht diesen Dornbusch, der nicht verbrennt, ist verwundert darüber und entschließt sich zu diesem Phänomen zu gehen und sieht diesen Dornbusch und Jesus darin. Und wir lernen so viel von diesem Bild. Wir lernen so viel von diesem Bild, wie Gottes Wesen darin verdeutlicht wird, wer er ist, was wir über seine Heiligkeit lernen dürfen. Das Erste, das auffällt, ist, dass er der Schöpfer ist. Dieser Dornbusch gibt uns ein Phänomen. Es sind Flammen da, aber es wird nichts verbrannt. Naja, du und ich, wir leben in der gleichen Welt und wir haben immer wieder mit Feuer zu tun und merken dabei immer das Gleiche. Es gibt immer einen Brennstoff. Es gibt immer etwas, das verbrennen muss, sonst gibt es kein Feuer. Aber Mose blickt auf diesen Busch und sieht, es ist nicht so. Er verbrennt nicht. Das ist außergewöhnlich. Das ist nicht normal. Das ist übernatürlich. Aber Gott hat Himmel und Erde gemacht. Gott hat dich und mich gemacht. Gott hat alles gemacht, was wir hier haben in unserem Leben. Er hat alle Dinge erschaffen und steht über der Schöpfung. Und ja, vielleicht mögen wir einwenden, es gibt doch Naturgesetze. Kann Gott einfach die Naturgesetze aushebeln? Ja, kein Problem. Kann er tun? Er ist der Schöpfer. Er steht über allem. Wir können uns nur anhand dieser Naturgesetze bewegen. Wenn wir glauben, dass es anders wäre, dann haben wir vielleicht gerade einen Film gesehen. Da geht das manchmal, aber das ist nur simuliert. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Die Bibel zeigt das an vielen Stellen, dass Gott das einfach tun kann. Und dass Gott dadurch seine Macht beweist und zeigt, ich bin der Schöpfer, ich stehe über allem, ich bin absolut heilig. Denken wir zum Beispiel an Josua, der mitten im Kampf betet, dass die Sonne still bleibt und die Sonne bleibt still. Wir würden sagen, das geht doch gar nicht. Aber Gott ist der Schöpfer, er kann tun, was er möchte und er tut es. Und hier sieht er ein Feuer, das nicht verbrennt. Und es zeigt Gottes Heiligkeit so sehr. Gott ist über allem. Er hat nicht die Welt einmal erschaffen und sich dann zurückgezogen. Er ist immer über all diesen Dingen und er ist Schöpfer. Aber wir sehen auch gleichzeitig, so herrlich Gott ist, unendlich. Gott ist unendlich. Gott braucht kein Holz und Feuer, um ein Feuer dieser Art entzünden zu können. Gott braucht nichts, um zu sein oder zu werden oder sich zu entwickeln. Gott schuf die Welt einfach durch sein Wort, durch sonst nichts, durch sein mächtiges Wort und nichts sonst war dazu notwendig und er musste es nicht einmal sagen und zweimal, dreimal, es hat ein Wort gereicht. Gott genügt sich selbst. Gott ist sich selbst ausreichend. Er ist ewig, er ist unendlich, er wird niemals verbraucht. Wir können das nicht nachvollziehen. Unser eigener Körper, er braucht ständig, er muss gefüttert werden, er muss gereinigt werden. Wir sind in einem ewigen Kreislauf mit unserem eigenen Körper, aber Gott ist nicht so. Wir brauchen Energie, um leben zu können. Gott braucht keine Energie, Gott ist Energie. Gott braucht keinen Energielieferanten, er braucht niemanden, der ihn versorgt. Er ist sich selbst genug. Das bringt seine Heiligkeit doch so sehr hervor, oder? In Kolosser 1, Vers 16 heißt es, denn durch ihn sind alle Dinge erschaffen worden, die im Himmel und auf der Erde sind, die Sichtbaren und Unsichtbaren, seien Throne oder Herrschaften, Fürstentümer und Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn, weil Gott unendlich ist. Alle anderen Dinge, die geschaffen sind, brauchen etwas, das sie am Leben hält. Aber Gott ist es, der sie am Leben hält. Und er braucht nichts, um am Leben erhalten zu bleiben. Das beschreibt seine Heiligkeit so schön. Er ist unendlich. Aber je mehr wir darüber nachdenken, ist Gott auch für uns unbegreiflich. Wir können es nicht verstehen. Wir sehen diesen Dornbusch nur ein Bild dessen über die Heiligkeit Gottes und kommen schon in Staunen und sagen, wie geht das? Ich verstehe das nicht. Es ist für mich nicht begreiflich. Dieser nicht verbrennende Dornbusch löst in uns ein Gefühl von Unmöglichkeit aus, weil Gott das gleiche Gefühl in uns auslöst. Und wir tappen uns immer wieder dabei und merken, wie wir Gott auf ein Minimum herunterreduzieren. Eine Art deistische Sichtweise über Gott zu haben. Er ist weit weg und deswegen kann ich mir Gott so vorstellen, wie ich ihn gerne haben will. Und ich lese das Alte Testament, wow, Gott ist da ein bisschen zu zornig. Ich nehme lieber 1. Johannes 4, Gottes Liebe. Ja, das brauche ich jetzt, Gottes Liebe. Und ich stelle mir einen liebenden Gott so vor. Und ich stelle mir einen vergebenen Gott so vor. Und dann füllen wir unsere Gedanken damit, wie Gott sein müsste. Aber Mose macht all das hier nicht. Er lässt einfach stehen, dass Gott für ihn ein unbegreiflicher Gott ist und schaut sich diese Feuerflamme an und merkt, ich kann Gott nicht verstehen. Aber Gott offenbart sich uns in dieser Form einfach, wie er ist. Und einen heiligen Gott können wir nicht begreifen, weil wir begrenzt sind und unheilig sind. Aber wenn dieser Schöpfer sich uns zeigt und wir als Geschöpfe ihn sehen dürfen, entscheiden wir nicht, wie wir Gott zu sehen haben. Sondern dürfen diese Unbegreiflichkeit gerne zulassen und einfach über diesen Gott staunen, so wie er ist. Denn egal wie intelligent du bist, egal was für einen Abschluss du hast, egal mit wie viel Intelligenz Gott dich gesegnet hat, in unserem Verstand werden wir immer scheitern, ihn zu begreifen. Jesus sagt es selbst, dass das das ewige Leben ist, Gott zu erkennen. Wir werden die Ewigkeit zubrauchen, Gott zu erkennen, und in Ewigkeit werden wir es nicht schaffen. Was wir außerdem sehen, ist, dass dieses Bild von diesem brennenden Dornbusch in der Heiligkeit Gottes so sehr hervorbringt, wie herrlich und wie rein Gott ist. Auch eine Facette der Heiligkeit Gottes, er ist ohne Sünde. Er ist makellos, er ist sauber und rein. Und diese Erscheinung von Feuer, wir können es verstehen, egal wie schmutzig Dinge sind, die man dort hineinwirft, am Ende bleibt nichts davon übrig. Das Feuer verzehrt all diese Dinge. Es wird nie langweilig, ins Feuer hineinzuschauen. Man kann seine Augen und Konzentration fokussieren in diese Flammen und man kann ewig vor diesem Feuer sitzen. Es entsteht eine Wohlfühlatmosphäre, aber das drückt einerseits aus, Gott ist herrlich. Diese Herrlichkeit Gottes kann uns faszinieren, kann uns völlig an ihn binden. Aber gleichzeitig sehen wir auch seine Reinheit. Feuer brennt alle Dinge aus. Im Feuer werden Dinge geläutert und gereinigt. Im Feuer kann nichts bestehen, was unheilig oder unsauber ist. Und wir können innerhalb dieser Heiligkeit Gottes auch sehen, dass er völlig herrlich und rein ist und wir ihn zwar einerseits von weiter Distanz sehen und erkennen können, aber auch merken, wir sind nicht rein, wir sind nicht herrlich. Und dann vielleicht die wichtigste Tatsache, die wir festhalten müssen, wenn wir an die Heiligkeit Gottes denken, ist, ein heiliger Gott ist gefährlich. Ein heiliger Gott ist gefährlich für uns. Wir können nicht über die Heiligkeit Gottes reden, ohne zu erwähnen, dass diese Heiligkeit Gottes für uns gefährlich ist. Denn das symbolisiert das Bild des Feuers. So faszinierend und so herrlich und so rein es auch sein mag, es ist gefährlich, diesem Feuer zu nahe zu kommen. Feuer ist nicht nur ein Zeichen für Läuterung und für Herrlichkeit, sondern auch für Zerstörung und Vernichtung. Später verbrennt Mose das goldene Kalb im Feuer und lässt das Volk die Asche trinken. Am Ende wartet auf alle Menschen, die ohne Gott gelebt haben, ein Feuersee. Feuer ist etwas, das mit Zerstörung zu tun hat. Und ja, wir beleuchten gerne heute, dass Gott ein liebender Gott ist, ein gnädiger Gott ist und all die Dinge ist, die wir auch in der Schrift von ihm lesen können. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch zu sagen, Gott ist ein gefährlicher Gott. Gott ist ein gefährlicher Gott. Und der Mensch darf sich einem gefährlich heiligen Gott nicht einfach so nähern, ohne vorbereitet zu sein. Und Mose, er kommt dieser Erscheinung näher und Gott ruft ihm zu, Mose, Mose. Und wir merken, da kommt diese gefährliche Ausstrahlung, komm nicht näher. Wag es nicht, näher hierher zu kommen. Ich erinnere mich sehr gut an eine Sache, die sich bei uns immer wieder wiederholt hat. Wir haben auch einen Ofen bei uns im Wohnzimmer und wenn die Kinder dann klein sind und langsam lernen, sich fortzubewegen, dann planen wir schon Lektionen ein, wie wir ihnen helfen können, zu verstehen, dass das Feuer gefährlich ist. Ja, und das heißt, sie fangen an, sich fortzubewegen und ich gehe mit ihnen dann zu diesem Ofen, wenn er schön hell leuchtet und nehme ihre Hand und führe sie langsam zur Scheibe, damit sie es dann selber lernen wegzuziehen. Ah, okay, es ist heiß, ich sollte das womöglich nicht anfassen. Und dann haben sie es gelernt. Bei 3 von 4 hat es geklappt. Eins unserer Kinder hat sich dort verbrannt, kurz bevor ich diese Lektion erteilen wollte. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, welches unserer Kinder das war. Aber ansonsten hat es recht gut geklappt. Sie kannten das. Das Feuer ist schön, es erwärmt, es erfüllt uns. Aber auf der einen Seite, es ist gefährlich. Ich kann diesem Feuer nicht einfach so näher kommen. Und so ist es auch für Mose. Und so ist es auch für dich und mich. Und Gott sagt ihm, tritt nicht näher zu, zieh deine Schuhe aus, weil dieser Ort, an dem du stehst, ist heiliger Boden. Da, wo Gott uns erscheint, da, wo Gott ist, ist Gott auch in seiner Heiligkeit. Und wir können das nicht einfach wegtun, dass Gott ein gefährlicher Gott ist, wenn wir seine Heiligkeit sehen. Wir können nicht nahe kommen. Wir können ihn von Ferne sehen und können näher kommen, aber wir können ihm nicht nahe kommen wegen seiner Heiligkeit. Mose sieht diese Heiligkeit und er weiß, ich bin ein Sünder. Ich kann nicht näher kommen. Und er versteht ganz genau, was Gott ihm sagen will. Und es wird weiter deutlich im Text, Mose seine Reaktion, da verbarg Mose sein Angesicht. Und er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und hier kommt es immer, wenn du Gott erkennst, wie Gott wirklich ist, kannst du Gott nicht anschauen. Du verbirgst dein Angesicht. Egal wie groß du bist oder wie groß du dich hältst, wenn du diesen heiligen Gott erkennst, wie er wirklich ist, dann schaust du ihn nicht an. Dann musst du wegschauen, wegen seiner Heiligkeit. Und diese Geschichte von Mose, sie bringt hier so sehr das auf den Punkt, wir sind all das, was Gott nicht ist. Gott ist so anders. Und während Gott durch und durch heilig ist, sind wir es nicht. Und Mose war es nicht. Und niemand kann vor Gottes Angesicht ohne weiteres treten. Gott hasst Sünde. Gott verabscheut Sünde. Und das ist verständlich, wenn ein heiliger Gott, der durch und durch heilig ist, Sünde verabscheut und Sünde nicht anschauen kann, wie Habakuk es sagt. Wie sollten wir dann diesen heiligen Gott anschauen können, die wir voller Sünde sind? Nein, wir können nicht vor Gottes Angesicht treten, ohne zu sterben. Und hier entsteht so ein Spannungsfeld für uns. Gott hat den Menschen geschaffen, damit er ihm nahe sein kann. Er hat den Menschen in den Garten Eden gesetzt, damit er ihm nahe sein kann, damit er eine Beziehung haben kann, Gemeinschaft haben kann, völlige Nähe zu erleben. Und der Mensch, er sündigt. Und er verliert diese Nähe zu Gott. Die Bestimmung deines Lebens ist, Gott zu verherrlichen und ihn für immer zu genießen. Aber das kannst du nur, wenn du eine Beziehung zu ihm hast. Seitdem sind die Menschen verloren in ihrer Sünde, haben versagt und sie können Gott nicht mehr nahe kommen. Es ist unmöglich. Und dieser, warum auch immer, dieser heilige Gott, der steht jetzt Mose gegenüber. Und wäre die Geschichte hier zu Ende, würden wir wahrscheinlich einfach nur noch Mose seinen Tod erleben können, weil er diesem heiligen Gott zu nahe gekommen ist. Aber Gott offenbart sich nicht nur als seinen heiligen Gott, sondern innerhalb dieser gleichen Geschichte sehen wir auch einen gnädigen Gott. Ich möchte noch mal einige Verse vorlesen ab Vers 7. Die Antwort Gottes. Gesehen habe ich das Elend meines Volkes, das in Ägypten ist. Und sein Schreien wegen seiner Treiber habe ich gehört, denn ich kenne seine Schmerzen. Ich bin herabgekommen, um es aus der Hand der Ägypter zu erretten und aus dem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und fließt und an den Ort der Kanaaniter und Hethiter und Amoriter und Peresiter und Hevititer und Jebusiter. Und siehe, das Schreien der Kinder Israel ist vor mich gekommen. Und ich habe auch den Druck gesehen, womit die Ägypter sie drücken. Und geh hin, ich will dich zum Pharao senden. Was wir hier sehen ist, dass ein heiliger Gott sich für Sünder interessiert. Ein heiliger Gott sich für Sünder interessiert. Wir haben vorher festgehalten, Gott braucht nichts. Gott ist sich selbst genug, er ist vollkommen und genügt sich. Und er ist ein majestätischer Gott, ein heiliger, allumfassender Gott. Und dennoch interessiert er sich für den Sünder. Er müsste es nicht. Er müsste es nicht, aber er interessiert sich für den Sünder. Und wenn irgendwas für uns unverständlich sein sollte, dann das. Und dieser Gott, der eigentlich so weit weg ist, und sich nicht für den Menschen interessieren müsste. Er sieht Mose und ruft ihn bei Namen. Mose, Mose. Er weiß ganz genau, wer Mose ist. Er kennt ganz genau die Kämpfe von Mose, das Leben von Mose. Nicht nur von ihm, auch vom Volk. Und Gott sagt, ich habe das Schreien gehört. Ich kenne die Schmerzen meines Volkes. Und ich bin gekommen. Ich bin zu euch gekommen, um euch zu retten. Und ich werde euch in dieses Land hineinführen und ich werde dich gebrauchen. Und ich habe all diesen Druck gesehen, mit dem sie bedrückt werden. Hier entsteht kein Zweifel. Die Initiative dieser Rettungsaktion kommt von Gott und nicht vom Menschen. Gott reagiert nur auf das Schreien und Klagen, von dem wir nicht mal wissen, ob sie wirklich zu Gott geschrien haben. Bei Gott ist es anders als bei uns. Wir Wir sind angewiesen auf Hilfe, nicht Gott. Wir brauchen andere Menschen, um leben zu können. Gott braucht nur sich selbst. Und dennoch, obwohl Gott nur sich selbst braucht, obwohl Gott keine Hilfe braucht, keine Ergänzung braucht, entscheidet er sich, sich für sündige Menschen zu interessieren und sie anzusprechen, sie beim Namen zu rufen und mit ihnen zu sprechen und sich erbitten zu lassen. Er entscheidet sich, Sündern wie dir und mir zu begegnen. Und er tut das, was wir nicht tun können. Wir haben es an der Reaktion von Mose so gut sehen können. Er zieht die Schuhe aus, weil er Gott nicht näher kommen kann. Und Gott warnt ihn sogar, komm nicht näher. Und gleichzeitig, während wir auch sehen, dass Mose sein Gesicht verbarg, während Jesus mit ihm dort spricht, wir sehen können, wie sündig und unheilig er ist. Und das ist nur ein Bild für uns. Das ist nur das, was wir auch in unserem Leben sehen können. Selbst wenn Gott uns ruft und wenn wir vor ihm stehen, ist das Erste, das uns bewusst wird, ich kann es eigentlich nicht. Ich darf es eigentlich nicht vor diesen Gott treten, der so heilig ist, weil ich es nicht bin, weil ich voller Sünde bin. Würden wir diesem heiligen Gott dann einfach näher kommen, würden wir in alle Ewigkeit sterben. Aber Gott sagte zu ihm, ich sehe doch dieses unheilige Volk und ich sehe, dass es Probleme hat. Und ich kenne die Schmerzen. Und ich sehe die Bedrückung und die Versklavung und ich entscheide mich, dieses Volk zu retten. Ich entscheide mich, euch aus diesem Land herauszuführen. Das, was der Mensch nicht tun kann, das tut Gott. Jesus würde dieses Volk herausführen und die Götzen Ägyptens vernichten. Er würde sie leiten in einer Feuersäule. Er würde sie in das Land führen. Und zusätzlich will er diesen sündigen Mörder Mose dazu gebrauchen. Und was wir darin so gut sehen können, ist Jesus, er entschließt sich freiwillig. Er entschließt sich freiwillig, diese Heiligkeit aufzugeben. Schau, das, was Jesus hier sagt, dass er es tun wird. Ich habe es gehört und ich werde euch retten. Und das, was er mit dem Volk Israel hier tut, ist nur ein Abriss der wahren Erlösungsgeschichte, die du und ich erleben dürfen. Jesus ist nicht nur in dieser einen Feuerflamme und redet nur davon, die Israeliten zu befreien, sondern er redet auch zu dir und zu mir. Er sagt, und ich sehe deine Sklaverei der Sünde und ich sehe dein sündiges Leben und ich sehe, dass du unheilig bist, aber ich komme zu dir, um dich zu retten. Ich komme zu dir, um dir zu begegnen. Er sah nicht nur die Sünde und die Schmerzen des Volkes Israel. Er sieht auch deine Sünden und er sieht auch meine Sünden. Und er sieht, was dir schwerfällt und was mir schwerfällt, was dich verzweifeln lässt und was mich verzweifeln lässt. Er sieht dich. Und Jesus sagt an einer Stelle in Johannes 10, Vers 17, es trifft es so herrlich, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen. Ich habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus wurde nicht einfach Opfer von einem Gewaltakt. Jesus hat sich freiwillig dafür entschieden. Er sagt, niemand nimmt es von mir. Niemand kann Jesus das Leben nehmen, aber Jesus entscheidet sich dafür, es zu geben. Er ging nicht den Weg eines Königs, er ging den Weg eines Knechtes. Und er ließ diese Herrlichkeit und diese Heiligkeit im Himmel. Er wurde ein Mensch, so wie du und ich Menschen sind, die wir Gott nicht näher kommen können. Und eine unglaubliche Distanz da ist und wir für immer verloren sein müssten. Und wie sehr erfüllt es uns dann zu sehen, dass Jesus sagt, ihr könnt es nicht. Ihr könnt uns nicht näher kommen. Aber ich komme euch nah. Ich tue das, was ihr unmöglich tun könnt. Wie sehr erfüllt es uns, dass Jesus nicht einfach einen Befehl des Vaters ausführt, sondern sagt, ich will es. Ich will es freiwillig tun. Ich will mein Leben freiwillig für euch hingeben. Und wenn wir unseren Glauben ganz auf diesen Jesus setzen, ganz darauf setzen, was er getan hat, was er für uns getan hat, dann bekommen wir seine Gerechtigkeit. Wenn dieser Jesus uns nahe kommt und wir unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen, dann bekommen wir seine Liebe und seine Nähe. Und du kannst Jesus nur nahe kommen, wenn du Vergebung bekommst, wenn dir selbst vergeben ist. Und das nennen wir Gnade. Das nennen wir Gnade. Dass Gott bereit ist, diese unüberwindbare Distanz für uns zu durchbrechen, um einen Erlösungsweg zu schaffen, durch den wir diesem Gott nahe kommen können. Und vielleicht hast du heute diesen Blick auf Gott völlig neu bekommen, dass Gott ein heiliger Gott ist und siehst deine Schuld in Anbetracht dessen und erkennst, ich bin ein Sünder und ich bin schuldig. Und ich habe es nicht verdient, eine Beziehung zu diesem Gott zu bekommen, wegen seiner Heiligkeit. Und du hast bisher vielleicht nur diesen fernen Blick auf diese Heiligkeit Gottes, aber so wie er gerufen hat, Mose, Mose, so ruft er dich. Er ruft dich zu sich. Aber weißt du, er sagt nicht mehr, komm nicht näher. Und er sagt nicht mehr, zieh deine Schuhe aus. Sondern er sagt, komm näher. Ich habe schon für dich bezahlt. Komm näher. Ich habe schon einen Weg geschaffen, um dir nah zu sein. Komm ruhig zu mir, denn ich habe diese Brücke gebaut, die für dich unüberwindbar war, um sie für dich zu bauen, damit du einem heiligen Gott begegnen kannst. Du darfst kommen. Vertrau auf das Evangelium. Glaube diesem Wort der Rettung. Ich habe mich dafür entschieden, das zu tun. Gott ist nicht nur heilig, sondern Gott entschließt sich, uns diese unfassbar große Gnade zuteilwerden zu lassen und mit dieser Gnade zu überschütten und zu überhäufen, um eine Möglichkeit zu schaffen und zu sagen, komm, du darfst mir jetzt nah sein. Es gibt einen Weg. Der überschüttet uns mit dieser Gnade und ruft uns, dass wir durch diese Gnade diesem heiligen Gott begegnen können. Amen. Lasst uns noch aufstehen und gemeinsam beten. Wer beten möchte, darf es sehr gerne tun. Vater, wie viel mehr können wir jetzt diese Worte beten, die wir vorher gesungen haben, Herr. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir. Und nur aus Gnade dürfen wir zu dir nahen, Herr. Dir sei die Ehre dafür. Amen.